Normalerweise gehen wir eher so auf Monatsschritten durch die Apostelgeschichte, aber setzen wir direkt von letzter Woche fort. Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Und ich würde mich freuen, wenn zwei von euch noch vorher für die Predigt beten können. Vielen Dank. Noch der Hinweis, wir haben, wollen jetzt jeden Sonntag auch englische Übersetzungen anbieten. Der Samuel ist oben, falls du auf Englisch besser folgen kannst als auf Deutsch. Einmal die Treppe rauf. If you need English translation, Samuel is upstairs to help you. You can just go up onto the balcony and he'll gladly translate. Also Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Amen. Ich habe euch eine kleine Landkarte mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du die gefunden hast. Guck mal in den Ordner. Da ist eine kleine, zwei Bilder noch drin. Die können wir gleich mal sehen. Das reicht auch gleich. Es geht weiter auf dieser Missionsreise von Paulus mit seinem Team. Timotheus, Silas sind dabei, wahrscheinlich kommt am Ende dieses Abschnitts auch der Lukas dazu als Reisebegleiter, der dann die Apostelgeschichte geschrieben hat. Denn vielleicht ist euch das aufgefallen, plötzlich heißt es, daraufhin suchten wir nach einer Gelegenheit. Und vorher war es immer, sie machten das, wer ist wir? Also man nimmt an, dass an dieser Stelle in Troas der Lukas zum Team stößt. Und deshalb, ja, davon das auch andeutet, dass er selber dabei ist. Und eigentlich geht es in dieser Geschichte darum, um die Frage, wie führt uns Gott? Wir sehen, wie Paulus hier vorgeht. Er hat einen Plan und mit diesem Plan ist er vor Gott und Gott korrigiert und bessert nach und justiert nach und so kommen sie dahin, wo Gott sie haben will. Also wie führt Gott? Ich glaube, das ist eine Frage, die viele von uns immer wieder beschäftigt. Zuerst eine Ermutigung aus diesem Text, also für mich war es eine Ermutigung, zu sehen, dass dieser Paulus, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass er dieser aufgabenorientierte, zielorientierte, strategische Typ ist und ich finde es eigentlich ganz ermutigend, dass er auch nicht gleich immer alles auf die Reihe kriegt. Ja, er hat einen konkreten Plan, er weiß, wo er hin will und dann sagt Gott, nee, Moment mal, da nicht und da auch nicht und dann jetzt, okay, jetzt aber da lang. Und er braucht es offensichtlich. Auch einem Paulus ist nicht von Tag 1 alles immer total klar. Also wenn du manchmal nicht weißt, wie es weitergeht, bist du in guter Gesellschaft. Nimm das als Ermutigung mit von Paulus, von dem man das vielleicht nicht so erwartet, weil es immer so dieser straighte Leitertyp ist, ne? Und das andere ist die zweite Ermutigung, ja, er führt dann auch weiter. Also wenn die Ermutigung nur ist, okay, der ist genauso planlos wie ich, und damit endet die Geschichte. Das wäre auch nur eine halbe Ermutigung vielleicht. Aber es geht dann auch weiter. Und ja, der Heilige Geist kommt durch und kommt an sein Ziel mit ihm. Und ich möchte die Frage mit euch anschauen, wie führt denn Gott nun? Und wir werden das hier sehen, und wir sehen das hier in diesen wenigen Versen, dass er ganz verschiedene Wege gebraucht, wie er uns leitet. Nicht nur, wenn wir große Völkerapostel sind übrigens. Ich sehe drei, in dieser Geschichte drei Wege, wie Gott führt. Das erste ist ja durch unsere, ja, wenn sie es denn ist, durch unsere geheiligte Vernunft, will ich es mal nennen. Das zweite ist durch offene oder geschlossene Türen. Und das dritte ist durch ein direktes Reden. Das möchte ich mit euch anschauen und will ich auch fragen, okay, welche Rolle spielt denn die Bibel in dem Ganzen? Die kommt hier nicht vor, die schreibt Paulus ja gerade. Und was machen wir damit? Ja, das ist so das, wo ich mit euch lang will. Also, geheiligte Vernunft oder auch Strategie. Wie ist das mit der Vernunft? Manchmal erlebe ich das gerade unter charismatisch geprägten Christen, dass das ein bisschen verdächtig ist, wenn wir uns durch unsere Vernunft leiten lassen. Sagen, ja, das ist doch dann nur menschlich. Und das kann sein. Und wir leben in einer Kultur, wo die autonome Vernunft gepriesen wird. Also der Mensch zieht sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf und findet selber das. Wir brauchen kein höheres Wesen oder irgendjemand anders. Ja, wage dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das klingt sehr aufklärerisch, aber vielleicht nicht so geistlich. Deshalb sage ich geheiligte Vernunft. Damit meine ich eine Vernunft, einen Verstand, der sich im Gehorsam unter Gott beugt. Ich will mich leiten lassen von dir, Gott. Ich will mich auch prägen lassen von dir. Denn was dir plausibel erscheint und sinnvoll, das hat ja damit zu tun, wie dein Denken auch geprägt ist. Und wovon dein Denken geprägt ist. Wenn du Unternehmensberater bist, der nur auf Quartalsumsatzzahlen schaut, dann hat der eben ein bestimmtes Raster, nach dem er Entscheidungen trifft. Und das ist nicht unbedingt geistlich. Aber wenn du ein geisterfüllter Apostel wie Paulus bist, wirst du andere Entscheidungen treffen. Aber mit dem gleichen Werkzeug Verstand sozusagen. Und Gottes Wort selbst ermutigt uns, fordert uns heraus, zu lernen, unseren Verstand zu gebrauchen und Situationen zu beurteilen. Römer 12 kennt ihr, kennen die meisten. Römer 12, Vers 2, da geht es genau um diese und das Raster, was wir auch haben. Schreibt Paulus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja, lernt in einer neuen Weise zu denken. Nicht hört auf zu denken. Es gibt dieses Vorurteil, ja, wenn man Christ wird, muss man seinen Verstand irgendwo einchecken. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Mit ihr veränderten Sinnes, heißt es bei Luther. Ja, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist oder im Hebräerbrief, so ähnlich, Hebräer 5, Vers 13 und 14, wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Oder bei Luther, dass ihr durch den Gebrauch geübte Sinne habt. Ja, also man kann das üben, seinen Verstand zu gebrauchen, und das ist Gott wohlgefällig. Aber wir sehen das bei Paulus auch natürlich, wenn er geistliche Dinge erklärt, er argumentiert. Er zeigt, dass es plausibel ist von Gottes Wort her. Er sagt nicht, hört einfach, was ich euch sage, glaubt es halt, sondern er begründet es. Also das ist ein Werkzeug, was Gott uns gibt, mit dem wir natürlich Entscheidungen treffen. Und daraus kann eine Strategie wachsen. Was ist Strategie? Der Definition nach kann man sagen, der planmäßige Einsatz von Mitteln, von Ressourcen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja? Das ist eine Strategie. Da musst du erstmal wissen, was ist das Ziel? Wo will ich hin? Wenn du kein Ziel hast, kannst du in jede Richtung laufen, du kommst immer an. Ja? Aber wenn du ein Ziel hast, musst du dann überlegen, okay, welche, konkreten Schritte muss ich gehen? Welche Mittel kann ich einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen? Und das ist natürlich die Frage, was ist Gottes Auftrag an uns? Und dann die Frage, wie kommen wir dahin? Und wir sehen das bei Paulus. Ich habe euch deshalb hier diese Karte mitgebracht, ein bisschen unscharf leider. Bei ihm sehen wir, er hat ein bestimmtes Muster, wie er vorgeht. Also er steht nicht jeden Tag auf und betet, Heiliger Geist, was mache ich denn heute mal? Und dann ist es immer komplett was anderes. Sondern normalerweise steuert er die größeren Städte an, Provinzhauptstädte, Handelsstädte und so da, wo ja, was los ist. Und wo es jüdische Gemeinschaften geht. Wir sehen dann manchmal, dass er Städte auch überspringt, wo es keine jüdische Gemeinde gibt. Gerade am Anfang seiner Reisen, weil das immer wieder sein Anfangspunkt ist. Er geht erstmal in die Synagoge und erreicht vor allem die Menschen, die nicht Juden sind, die auch nicht konvertiert sind zum Judentum, aber so als Besucher in der Synagoge sind. Und die Botschaft, dass sie angenommen werden aus Gnade, dass sie sich zum Beispiel nicht beschneiden lassen müssen, sehr interessant finden. Und das ist oft sein erstes Publikum in den Städten. Und dann geht es in einem zweiten Schritt dann weiter auch zu den Nichtjuden in der Stadt. Und er hat jetzt in Pamphylien, in der südlichen heutigen Türkei, einige Städte erreicht, hat Gemeinden gegründet. Das seht ihr gerade noch da rechts unten, Lystra, Ikonium, Antiochia, in Pisidien, hat die Gemeinde ein zweites Mal besucht und ja, diese rote Linie zeigt also seine vermutliche Reiseroute. Das ist ein bisschen geraten, weil wir nicht genau wissen, wo er dann lang ist. Ich gehe davon aus, dass er erstmal nach Westen wollte. Ihr seht da Asia, also Asien ist hier nicht der Kontinent, sondern eine römische Provinz, eben im westlichen Küstengebiet der Türkei. Seht ihr da auf der Karte. Und die Hauptstadt von Asien ist Ephesus. Da seht ihr dann die Reiseroute später, wo er übers Wasser kommt. Da landet er dann in Ephesus an. Wahrscheinlich war das sein Ziel, die Hauptstadt von Asien. Und dann heißt es, der Heilige Geist hinderte ihn daran. Gucken wir uns gleich nochmal, nach Asien reinzugehen. Und da das Wort zu verkündigen. Und dann geht er nach Norden und dann heißt es, er will nach Bithynien. Da sind zwei Städte, die sind hier gar nicht auf der Karte. Nikomedia, die Provinzhauptstadt, Nicäa, wir kennen vielleicht das nicänische Glaubensbekenntnis, haben wir hier an Ostern und Weihnachten. Das kommt daher, das waren die größten Städte. Wahrscheinlich wollte er dahin. Und dann heißt es, auch das ging nicht. Und dann will er nach Troas und da geht er dann auch hin. Ganz im Westen der heutigen Türkei, von wo er dann weiterreist. Und vermutlich will er von da nach Griechenland weiter, Athen, Korinth, die Großstädte. Also er hat dieses Muster und dann später geht es dann nach Rom und dann sagt er, von da will ich nach Spanien, weil ich jetzt hier alles erledigt habe. In Römer 15 sagt er, ich habe alles ausgerichtet. Ich habe im östlichen Mittelmeerraum komplett das Evangelium verkündet. Wenn du jetzt ein sehr hirtlicher Typ bist oder ein sehr gründlicher Typ, sagst du, Moment mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da sind ja noch so und so viele Ortschaften und da sind noch so und so viele, und die Gläubigen, die sich bekehrt haben, sind die überhaupt schon richtig fest im Glauben und so weiter. Aber er hatte eine bestimmte Strategie. Er war kurz da, hat dann Älteste eingesetzt, ist weitergezogen. Hat dann später Mitarbeiter gesendet wie Timotheus oder Titus, die dann die Gemeinden weiter befestigt haben. Und wir sehen dann, er ist später auf der dritten Reise, ist er viel länger in Ephesus, als das sonst üblich ist. 2 Jahre oder länger. Und dann lesen wir später die Offenbarung und lesen von der Gemeinde in Ephesus, in diesen 7 Sendschreiben, aber auch in Laodicea und in den anderen Ortschaften drumherum. Oder schon bei Paulus haben wir den Brief an die Kolosser, wo deutlich wird, er kennt die nicht, er war nie da. Das sind alles Städte um Ephesus herum. Und er war lange in Ephesus, hat da die Gemeinde aufgebaut. Offensichtlich hat dann diese Gemeinde Gemeinden in der Nachbarschaft gegründet. Ja, und dann macht das Sinn. Ich gehe in die Metropolen, gründe da eine Gemeinde und von da aus, die übernehmen dann sozusagen das platte Land. Und ich kann weitergehen. Dann kann ich sagen, ich bin fertig. Ja, weil so die Metropolen habe ich abgeklappert und den Rest machen andere. Ja, versteht ihr? Also er geht planmäßig vor. Und das entspricht übrigens auch dem Wirken Gottes. Ja, Gott geht planmäßig vor. Ich sage das so ein bisschen, wenn wir manchmal eine Vorstellung haben, ja, Leitung durch den Heiligen Geist ist immer total ad hoc und immer total spontan. Und also steht im totalen Gegensatz zu einem Plan. Und ich habe das gehört bei Paul Manwaring, das ist ein Mitarbeiter aus der Bethel-Gemeinde in Kalifornien. Also Leute, die schon wissen, wie man geistlich spontan ist. Und er sagt, das ist ein bisschen zugespitzt, er sagt auf Englisch, the Holy Spirit is not led by the Spirit. Ich sage, hä? Also der Heilige Geist ist nicht geleitet vom Geist, so wie wir es häufig verstehen, meint er. Also waren total spontan, was mache ich denn heute mal? Sondern der Heilige Geist geht planmäßig vor. Wir sehen das, wie die Schöpfung geordnet ist. Wir sehen das, wie Gott seine Gemeinde aufbaut. Wie er Gaben und Ämter und Dienste gibt. Ja, und wenn er dir eine Gabe gibt und du weißt, du hast diese Gabe empfangen, darfst du auch darauf vertrauen, dass du die nächste Woche noch hast. Das erleichtert die Planung, die Erstellung von Dienstplänen ungemein. Dass ich heute weiß, wer wahrscheinlich nächste Woche imstande ist, Lobpreis zu leiten. Also der Heilige Geist geht planmäßig vor. Er hat einen Heilsplan, ja, der eine bestimmte Ordnung formt. Also Gott ist ein Gott, der einen Plan hat, eine Strategie. Die ist uns nicht immer sofort ersichtlich. Manchmal ergibt es für uns erstmal keinen Sinn, was er so macht. Aber wir dürfen wissen, er geht planmäßig vor. Also Gott führt durch Planung, durch Strategie, durch unsere geheiligte Vernunft. Sie muss aber auch geheiligt sein. Sie muss umgewandelt sein. Wenn wir mit rein menschlich, irdisch, fleischlichem Denken versuchen, Reich Gottes voranzubringen, wird das nicht funktionieren. Dann kommt einfach irgendwas Religiöses bei raus. Ja? Könnt ihr mir soweit folgen? So, und hat Paulus eine schöne Strategie und dann funktioniert das nicht. Und das ist der nächste Test. Ja, bist du dann so verliebt in deine eigenen Ideen oder deine eigene Strategie, dass du dann nicht bereit bist, was zu ändern? Also, sie wollten in die Provinz Asien, aber der Heilige Geist ließ es nicht zu, hinderte sie. Dann wollten sie nach Bithynien, aber der Geist Jesu ließ sie nicht. Leider wird hier wieder nicht berichtet, wie das genau passiert ist. Das fände ich sehr interessant. Wie hat er sie gehindert? Waren das einfach Umstände? War die Straße gesperrt? War da gerade, keine Ahnung, überall wimmelt es von Römern oder so, wie bei Asterix? Haben sie einfach gemerkt, nee, es ist falsch? Ja, also ich habe keinen Frieden drüber. Hier wird jetzt nicht von einem gezielten Reden Gottes gesprochen an der Stelle. Das wird dann gleich ausdrücklich erzählt. Also wie hindert der Heilige Geist sie daran? Man kann es... Sie kriegen keine Kutsche oder so, alles ausgebucht. Wir wissen es nicht. Aber sie merken, es geht hier nicht weiter. Und das ist enorm wichtig. Ja, auch wenn du einen Plan hast, immer wieder zu überprüfen, ja, funktioniert das? Ist Gott da drin? Wirkt der Heilige Geist hier in dem, was ich mache? Oder ist das einfach ein Plan, den wir uns irgendwann mal aufgeschrieben haben, der vielleicht irgendwie plausibel war, aber der gar nicht läuft. Der auch gar nicht mehr zu diesem Ziel führt. Ja, das klang mal gut, aber wir erreichen das gar nicht, was wir wollen. Da ist kein Segen drauf. Da sind viele Kriterien, die nicht so objektiv fassbar sind. Aber wo es wichtig ist, dass wir sensibel sind, dass wir hinhören, dass wir geistlich beweglich sind da drin. Okay, wir sind losgelaufen mit dieser Idee, aber wir merken, dass da wird gar nichts draus. Und dann müssen wir es ändern. Und dann kann ein Kriterium sein. Wir merken hier, wie hier offensichtlich scheint die Tür verschlossen zu sein. Es scheint hier nicht weiterzugehen. Wichtig dabei ist, dass wir aber sehen, das ist jetzt nicht eine exakte Wissenschaft. Also manche haben so ganze Theorien von geschlossenen und offenen Türen. Und manchmal ist es dran, ja, auch wenn eine Tür verschlossen ist, dass wir dranbleiben. Gerade da, wo wir eine klare Verheißung haben und einen klaren Auftrag. Sag, okay, hier passiert jetzt nichts, aber wir bleiben hier weiter und wir beten und wir bleiben hier, bis was passiert. Ja, versteht ihr? Also man kann nicht immer sagen, wenn nicht gleich sofort der Erfolg da ist, okay, Gott will das nicht. Also es ist eine tragische Geschichte von christlicher Mission unter Muslimen, dass über Jahrhunderte christliche Missionare erlebt haben, nee, die wollen das gar nicht hören, also in muslimischen Gegenden, und dann sind sie eher zu Leuten gegangen, die eben nicht muslimisch waren, sondern anderen Religionen anhingen oder heute, die irgendwie namenschristlich sind, aber halt schon irgendwie kirchlich vorbelastet und viel leichter reagieren. Und dadurch wurden islamische Volksgruppen dann immer wieder links liegen gelassen. Ja, wir haben das in Ghana erlebt, ich habe das erzählt. Also Kirchen, die brummen und die voll sind und wo eine Erweckungsluft ist. Und im gleichen Land hast du 19 unerreichte Volksgruppen. Weil die Kirchen sagen, na, die wollen ja nicht hören, die interessieren sich ja nicht dafür, lassen wir es halt. Und das sind Punkte, wo es wichtig ist, dass man dranbleibt. Oder merkt, nee, Gott will mich hier nicht haben. Es kann auf jeden Fall ein Reden Gottes da drin sein. Paulus kann auch davon sprechen, in 1. Thessalonicher, wir wollten zu euch kommen, aber der Teufel hinderte uns. Da hat es jetzt nichts mit Gottes Plan zu tun. Also merken, die Widerstände waren so groß, dass sie noch nicht durchgedrungen sind. Auch das kann es geben. Oder umgekehrt, in 2. Korintherbrief, und ich weiß, ich mache es jetzt ein bisschen komplizierter wieder, aber die Wirklichkeit ist manchmal nicht so simpel. 2. Korinther berichtet Paulus von einer offenen Tür, übrigens auch in Troas, das ist aber auf einer späteren Reise. Ich war nach Troas gegangen, schreibt er in 2. Korinther 2,12, um das Evangelium von Christus zu verkünden. Und der Herr hatte mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Also die Leute waren bereit, die Leute wollten hören. Da ist was passiert, wow. Super, jetzt musst du alle Energie da reinschmeißen, denkst du. Trotzdem fand ich innerlich keine Ruhe, weil ich meinen Bruder und Mitarbeiter Titus nicht antraf, der mir Nachricht von euch bringen sollte. Daher verabschiedete ich mich von den Geschwistern und reiste nach Mazedonien weiter, in der Hoffnung, ihn dort zu finden. Also übrigens auch nochmal zum Thema von letzter Woche, auch Paulus war Beziehungsmensch. Aber auch eine offene Tür heißt, sagt nicht zwingend, ich muss jetzt hier bleiben. Aber wir achten auf jeden Fall drauf, ja? Geht es hier weiter, geht es hier nicht weiter? Merke ich, ich trete auf der Stelle, dann könnte es ein Hinweis sein, ja, dass ich eben an der falschen Stelle bin. Oder ich laufe gegen eine Tür und ich merke, die ist nur auf die Wand aufgemalt, da geht es gar nicht durch. Dann muss ich vielleicht gucken, ob es woanders lang geht. Also offene, geschlossene Türen sind ein Faktor. Und dann erleben wir oder erlebt Paulus ein drittes. Und das brauchen wir. Und das hilft dann häufig, die Dinge zu klären. Das ist ein direktes Reden Gottes. Sie kommen nach Troas, wiederum, sie folgen einem Plan. Und dann redet Gott in einer Vision in der Nacht. Steht ein mazedonischer Mann vor ihm, wahrscheinlich in Landestracht, dass er ihn identifizieren kann, wo der herkommt. Und sagt, komm rüber und hilf uns. Und das ist ein direktes Berufungswort natürlich. Und ich finde das so spannend, den Paulus hier zu erleben. Weil wir haben jemanden, der wirklich zielstrebig ist, der wirklich strategisch ist, der wirklich ja manchmal wie so ein Panzer voranrollt und der dann aber sofort sich leiten lässt. Und also nicht ablenken lässt, sondern umlenken lässt vom Heiligen Geist. Ja, wenn der Heilige Geist sagt, nein, da geht's aber jetzt nicht lang, Paulus, dann fängt er jetzt offensichtlich nicht an, das wird hier nicht berichtet, zu diskutieren. Ich weiß nicht, wer das schon mal probiert hat, mit dem Heiligen Geist zu diskutieren, wenn er dich irgendwo langleitet. Du gewinnst meistens nicht, aber du verlierst Zeit. Und manchmal auch Gelegenheiten, die Gott dir geben wollte. Aber es heißt hier, sofort suchten wir jetzt nach einem Weg, wie wir rüberkommen. Also wahrscheinlich Schiffspassage, Ja, sie mussten das irgendwie organisieren. Also sie brechen sofort auf. Sie haben nicht erstmal noch 3 Komiteetreffen, ob das denn jetzt sein kann. Und ja, vielleicht dann das nächste Mal, eigentlich wollten wir doch jetzt erstmal nach Athen oder so. Sondern sie gehen sofort in die Richtung. Ich glaube, das ist gut, wenn wir das lernen. Sagen nicht, wenn der Heilige Geist redet, nicht zu sagen, ja, das ist aber jetzt mal ein interessanter Gesichtspunkt, da kann ich auch mal drüber nachdenken, danke für deinen Vorschlag, sondern an der Stelle gehorsam zu sein, schlicht und ergreifend. Okay, wenn du so sprichst, dann folgen wir. Ich sage euch das in letzter Zeit immer wieder, wenn wir Christen sind, heißt es eigentlich, wir sind Jesus Nachfolger. Und ein Nachfolger, steckt im Wort, geht da lang, wo der dem er folgt, ihn eben langführt, wo der ist. Ja? Du kannst nicht jemandem nachfolgen und gleichzeitig woanders lang gehen. Und Paulus lässt sich hier leiten. Nochmal, bei ihm, wir sehen eben beides, oder diese alle drei Bereiche. Lukas berichtet nicht, dass Paulus an jeder Weggabelung eine prophetische Weisung empfangen hat. So jetzt rechts, jetzt links, das kann es auch manchmal geben. Aber an wesentlichen Punkten auf seinem Weg erlebt er ein ganz massives Reden Gottes. Ja, also da ist Paulus auf dem Weg nach Damaskus, um Christen zu verhaften. Und Jesus begegnet ihm und sagt, warum verfolgst du mich? Was tust du da? Und das ist die Lebenswende schlechthin im Leben von Paulus. Dann ist er in Antiochia. Übrigens, zwischendurch kommt er nach Antiochia, nicht aufgrund einer Vision, sondern weil Barnabas nach Tarsus kommt und sagt, Saulus, Paulus, wir brauchen dich. Also da rekrutiert ihn einer ins Team, ganz menschlich sozusagen, strategisch. Wir brauchen hier einen Alttestamentler oder so. Aber dann redet der Geist Gottes wieder zu der Gemeinde, zu den Ältesten in Antiochia und sagt, sondert mir aus Barnabas und Saulus für das Werk, zu dem ich sie schon berufen habe. Dann hier diese Vision in Troas. Später ist er dann in Athen, das ist nicht so wahnsinnig erfolgreich, kommt nach Korinth, da gibt es auch erstmal viel Widerstand. Und Jesus begegnet ihm oder spricht zu ihm in der Nacht wiederum und sagt, hab keine Angst, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also hier sind viele Menschen, die ich erreichen will. Und immer wieder erlebt er, wie Gott in seine Situation hineinspricht. Und dann später, dann auch als es nach Jerusalem geht und er weiß, ich werde verhaftet werden, ich werde in Gefangenschaft geraten, bereitet Gott ihn vor, auch das, indem er ihm Visionen schenkt. Und ich glaube, wir erleben das unterschiedlich. Da ist ein Wachstum drin. Ja, wir können das lernen, mehr und mehr Gottes Stimme zu hören. Aber ich glaube, dass Gott auch auf verschiedenen Wegen zu verschiedenen Christen redet. Ich kann das von mir erzählen, dass ich es ganz unterschiedlich erlebt habe. Überlegt habe, wie habe ich Berufung erlebt in meinem Leben, war es häufig so, ich bin irgendwie, sage ich mal, durch die Umstände, durch eher menschliche Wege sozusagen, in eine Situation geraten. Da war ein Pastor, der gesagt hat, hey, wir brauchen jemanden, kannst du dir vorstellen? Ja, hab natürlich auch gebetet und so, aber es war jetzt nicht die berühmte Schrift am Himmel. Zum Beispiel, ja, kannst du dir vorstellen, hier in diese Gemeindegründung zu gehen und das zu leiten. Ich habe am Anfang gesagt, ja, mal für 2 Jahre und dann mal gucken. Das war 2002. Und dann habe ich es immer wieder erlebt, dass ich dann in der Situation bin und dann mich umgucke. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen schwer von Begriff, so, aber das ist vielleicht auch eine Ermutigung für dich. Dann in der Situation merke, hey, Gott hat hier was vor. Gott tut hier was. Gott hat hier eine Berufung. Und dann habe ich das manchmal erst nachträglich angenommen. Also ich wusste das nicht schon vorher, sondern in der Situation hat Gott Dinge mir klar gemacht. Oder die Gemeinde ist gewachsen, ist sehr divers gewachsen. Menschen aus verschiedenen Lebenslagen und auch verschiedenen Kulturen sind dazugekommen. Und es hat für mich wieder eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, hier ist ein Plan von Gott drin. Das ist nicht einfach zufällig gewürfelt, sondern Gott will ganz bewusst hier Volk Gottes aus allen Völkern sammeln. Ja, versteht ihr? Das ist also meine Erfahrung. Und dann an relativ wenigen Punkten, die aber dann sehr entscheidend waren, kann ich es benennen, wo Gott sehr direkt in Situationen reingesprochen hat. wo ich wusste, jetzt, das ist jetzt Gott. Das ist nicht irgendwie, was ich mir geistlich überlegt habe oder was biblisch auch vertretbar ist, sondern das ist jetzt ein direkter Anstoß. Oft gar nicht so sehr ein neuer Weg, aber eine Ermutigung auf dem Weg. Ja, mach das, geh da rein, wo ich dann Gottes Reden erlebe. Andere erleben es anders, auch viel häufiger, viel unmittelbarer. Aber ich glaube, da sind wir unterschiedlich. Oder Gott findet unterschiedliche Wege zu unserem Herzen. Aber wichtig ist, dass wir uns leiten lassen. Wichtig ist, dass wir die Ohren aufhaben und bereit sind auch für was Neues. Ja, ich werde manchmal nervös, wenn ein Christ mir sagt, ja, ich bin nicht der Typ, der das und das macht oder der das und das erlebt oder so. Ich sage, ja, okay, vielleicht hast du es noch nicht erlebt. Guck mal, was der Heilige Geist noch für dich hat. Ja, ich bin gespannt, was er noch für mich hat. Also, du kannst mit deiner hoffentlich geheiligten Vernunft überlegen, wo will Gott mit mir hin? Was hat er mir schon gezeigt? Und was sind dann konkrete Schritte? Ja, ich habe eine Berufung in vollzeitlichen Dienst. Ich soll Gottes Wort predigen. Okay, dann ist es wahrscheinlich gut, wenn ich irgendein Training bekomme. Okay, dann darf ich gucken, was gibt es denn? Dann schau, was ergibt sich, wo führt Gott in Situationen? Und hör auf ihn, wo er konkret redet. Und wenn er redet, ja, dann folge. Manche Leute haben schon von Gott gehört, was sie tun sollen. Es hat ihnen nicht so gefallen und sie fragen weiter. So, wenn du jemanden um Rat fragst in einer konkreten Situation und was der dir sagt, das gefällt dir nicht, dann gehst du zu wem anders. Hoffst, dass der dir was anderes erzählt. Ne? Erlebe ich manchmal, dass Leute auch in der Gemeinde so die Runde machen. In der Hoffnung, dass endlich einer das sagt. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Ja, das ist wunderbar. Schön, dass du da bist. Gott segne dich. Wenn Gott redet, ja, dann hör auf ihn. Noch eine Frage: Welche Rolle spielt die Bibel in dem Ganzen? Es gibt ja Christen, die sagen, naja, so das mit den Geistesgaben, Prophetie und so, das war nur am Anfang, jetzt haben wir ja die Bibel, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Und ich versuche mir dann immer genau diese Situation hier vorzustellen, wie Paulus und seine Kollegen rausfinden per Bibelstudium, dass sie nicht nach Bithynien gehen sollen. Ich denke, wie funktioniert das? Wie findet man sowas durch Exegese raus? Schwierig. Also ist eine offensichtliche Sache. Die Bibel beantwortet uns nicht, gibt uns nicht jeden Schritt. Aber ich habe am Anfang gesagt, bei Strategie, wir brauchen konkrete Ziele, auf die wir zugehen. Und erstmal ist die Bibel die erste Quelle für unsere Ziele. Was soll ich überhaupt tun? Ja, meine Berufung ist besonders reich und berühmt zu werden. Werde ich merken, wenn ich die Bibel lese, nee, das kann es irgendwie nicht sein. Also was ist unser Auftrag als Gemeinde? Fangen wir natürlich auch an zu studieren. Was sagt denn die Bibel über die Gemeinde? Was ist unser Auftrag? Sie definiert sozusagen das Spielfeld, auf dem wir unterwegs sind. Und dann alles, was wir empfangen oder glauben zu empfangen, an Impulsen, an Strategien, an Erkenntnissen, an Umständen, die wir irgendwie deuten, müssen sich prüfen lassen am Wort Gottes. An dem, was Gott geoffenbart hat. Also ich kann nicht dadurch, dass die Umstände irgendwas ergeben, sagen, ja, dann gilt das eben nicht für mich, was in der Bibel steht. Ja, ich habe die letzten 3 Sonntage versucht, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, dann war immer das Auto kaputt. Gott will nicht, dass ich Gemeinschaft mit anderen Christen habe. Also, triviales Beispiel, ja. Nee, Gottes Wort sagt was anderes. Vielleicht sagt Gott dir, du sollst mehr zu Fuß gehen oder keine Ahnung, oder mal dein Auto zur Inspektion bringen. Aber da messen wir das an Gottes Wort. Oder, ach, Gott hat uns jetzt diese Wohnung, wir heiraten erst nächstes Jahr, aber Gott hat uns jetzt diese Wohnung geschenkt. Das ist doch wunderbares Versorgungswunder. Dann will Gott, dass wir jetzt zusammenziehen. Nee, Gottes Wort sagt was anderes über Ehe. Versteht ihr? Also da werden wir es an Gottes Wort immer wieder prüfen müssen. Natürlich, wenn jemand aus Prophetie irgendeine neue Lehre verkündet, es muss geprüft werden am Wort. Der Heilige Geist widerspricht sich nicht. Der Heilige Geist, der die Bibel inspiriert hat, ist derselbe Heilige Geist, der heute zu dir reden will. Und wenn du einen Geist hast, der dir irgendwas erzählt, was der Bibel widerspricht, dann ist er wahrscheinlich nicht besonders heilig. Ja? Also, da sind wir gegründet aufs Wort. Der Geist Gottes widerspricht sich nicht. Okay, wie führt mich Gott? Wir haben verschiedene Wege gesehen, die Gott gebraucht. Und ein entscheidender, also wir kriegen in der Regel nicht einen fertigen Plan vorneweg. Manchmal denken wir das vielleicht und dann merken wir, wie dann Detailänderungen reinkommen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Bild vom letzten Mal. So unser Plan und Gottes Plan sieht manchmal ein bisschen unterschiedlich aus. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir uns in Bewegung setzen. Ich sage euch das immer wieder. Der wesentliche Auftrag an uns ist, folge mir nach. Wir sehen das bei Abraham. Ja? Geh los, Abraham. Das, viel mehr Informationen hat er nicht gekriegt. Verlass alles, was du kennst. Geh in ein Land, aber ich verrate dir noch nicht, welches. Der weiß noch nicht mal, ob er für warm oder kalt jetzt packen soll. Geh los. Und dann werde ich dich auf den Weg leiten. Ja? Oder eben die Jünger genauso. Folge mir nach. Ist nicht besonders detailliert. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Okay, da ist schon eine Zielbestimmung drin, aber muss man auch erstmal sich was drunter vorstellen können. Und so ist es immer wieder. Gott ruft dich und du fängst an, dich in Bewegung zu setzen und dann wird er dir irgendwann zeigen, wie es weitergeht. Und das ist eine schlichte Sache des Vertrauens. Und da können wir manchmal Zeter und Mordio schreien und zappeln und sagen, nee, ich will aber erstmal alles ganz haarklein haben. Aber Gott tut uns diesen zweifelhaften Gefallen nicht. Weil er will, dass wir Beziehung zu ihm entwickeln. Er will ja nicht nur, dass wir den Job machen, sondern dass wir ihn in der Verbindung mit ihm machen. Dass wir lernen, ihm zu vertrauen, so wie Israel Manna eben immer nur für einen Tag gekriegt hat. Nächsten Tag geht's weiter. Ja, dass du nicht sagst, ich habe einmal gebetet, ich bin jetzt versorgt worden, für die nächsten 3 Jahre habe ich jetzt meinen Vorrat, in 3 Jahren bete ich dann wieder. Oder so, ich studiere jetzt 5 Jahre und danach frage ich Gott wieder, was ich tun soll mit meinem Leben. Jetzt weiß ich es ja. Okay, bleib dran. Gott, ich will mich von dir leiten lassen. Wir brauchen immer wieder die Kurskorrektur unterwegs. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, kannst mal weitermachen. Von einem alten Kutter. Meine Frage an euch ist, wie leicht ist es, diesen Kutter zu steuern? Das ist relativ schwierig, ne? Braucht man ein paar Mann, die irgendwie anpacken ringsum und das Ding hochheben und drehen. Und selbst dann wird er sich nicht besonders dynamisch fortbewegen. Also ein Schiff, das im Hafen vertäut liegt oder hier sogar noch irgendwie aufgebockt ist, kannst du nicht steuern. Jesus sagt, folge mir, geh los. Begib dich auf den Weg. Und sag, hier bin ich, Herr. Ich will mich von dir gebrauchen lassen. Ich habe noch keine Ahnung, wie und wo. Aber ich will mit dir weitergehen. Und ich glaube, er wird dir den nächsten Schritt zeigen. Vielleicht gibt er dir eine große Vision schon jetzt. Vielleicht tappst du noch ein bisschen im Dunkeln, aber bleib an ihm dran. Und er wird dich führen. Ja, verlass dich auf ihn, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sagt das Sprichwort. Nicht, gebrauch ihn nicht, aber verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Amen. Jesus, wir danken dir.